Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, engagiert an Ihrer Seite für Effizienz auf hoher See.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast sind heute Lucius Bunk und Daniel Grenzemann. Lucius Bunk, Managing Partner bei der Hamburger Reederei Auerbach und Daniel Grenzemann, Managing Partner bei der Lerana Reederei Krai. Moin, die Herren.
Moin, moin.
Moin.
Wir wollen heute über die MPP-Schifffahrt sprechen und vor allen Dingen über die Neubauten, die sie gemeinsam realisieren. Das wäre tatsächlich schon die erste Frage, denn die Sophie ist nun das erste Schiff der neuen F500er-Serie und bei der Veröffentlichung und auch vorher war stets immer die Rede von einer Zusammenarbeit. Das müssten Sie mir vielleicht mal erklären. Was ist das denn für eine Art von Zusammenarbeit bei dem Projekt?
Darf ich da kurz einmal zwischen? Also die BBC Felix war tatsächlich das erste Schiff, was jetzt abgeliefert wurde. Die Sophie, die kommt jetzt als nächstes. Das ist die zweite Dame aus der Serie.
Dann habe ich da gleich mal mit einer Fake News angefangen.
Das macht nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Okay, dann die BBC Felix. Aber unabhängig davon, die Zusammenarbeit, was kann man darunter verstehen?
Ja, wir sind inzwischen seit 12 Jahren sehr eng verbandelt, haben damals gemeinsam mit der Reederei Brise den Grundstein für das Design F500 gelegt, das im Wesentlichen in Leer, muss ich ganz klar sagen, auch gestaltet wurde. Meine Aufgabe damals war vor allem in China die Verhandlungen mit den Werften zu führen und kommerziell hier und wieder mal einen Impuls zu geben. Aus dieser ursprünglichen Dreierpartnerschaft ist diese Zweierpartnerschaft über die Jahre noch enger zusammengewachsen. Wir haben immer mal wieder in China den Markt getestet, auch zum Ende des letzten Jahrzehnts und uns dann Anfang des aktuellen Jahrzehnts entschieden, doch nochmal gemeinsam Ordern zu platzieren. Und das ganz bewusst, weil wir das Gefühl hatten, dass es komplementär ist, dass wir, wenn wir unsere Stärken vereinen, das bessere Produkt in China abliefern können und dass man natürlich mit einer größeren Serie auch mehr Verhandlungsspielraum hat vor Ort.
Komplementäre Stärken ist dann bei Krai so ein bisschen die Entwicklung des Designs, könnte ich mir vorstellen, weil das diese F-Typen und E-Typen, von denen ja sehr, sehr viele im Markt immer noch unterwegs sind, wenn ich das richtig weiß, dann wurden die ja ursprünglich auch mal sehr von der Reederei Krai mitentwickelt und initiiert, oder?
Das ist korrekt, ja. Unser Gründer, Herr Krai, der hat im Jahr 2000 das Ursprungsdesign entwickelt und damals auch in China platziert, die Order. Das waren die E240er, so sind sie im Markt bekannt. Daraus sind dann auch die F300er resultiert. Da sind eine ganze Menge Schiffe von gebaut worden. Es ist die erfolgreichste MPP-Serie jemals geworden, tatsächlich im Markt. Und daraus haben wir dann zusammen mit der Reederei Brise ursprünglich konzeptionell dann im Jahr 2012 die F500er entwickelt als Nachfolgemodell tatsächlich. Ja, so ist das Ganze entstanden.
Und Lucius Bunk oder Auerbach bringen dann die Kontakte zu den Werften ein oder wie läuft das so?
Ich glaube, wir haben über diese gesamte Zeit immer wieder festgestellt, zusammen in China zu sein, im Sparring, in einem Werftbüro zu sitzen, sich die Bälle hin und her zu spielen, was die Vertragsmodalitäten angeht. Ich bin ja, bevor ich Auerbach Schifffahrt gegründet habe, seinerzeit für die Traditionsreederei Ernst Russ in China gewesen und als Neubaumakler aktiv. Daher kenne ich die gesamte Werftenszene ganz gut, habe ein gutes Verständnis dafür, wie die Balance in so einem Neubauvertrag bestenfalls aussehen soll. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, was aus meiner Richtung gewinnbringend mit an den Tisch gebracht wurde und wird. Aber unabhängig davon haben wir uns natürlich auch überlegt, mit wem machen wir Bauaufsicht, wie koordinieren wir das. Wir haben jeder technische Expertise im Haus und haben gesagt, lass uns das transparent und offen teilen. Insofern ist das über die Jahre einfach zu etwas Größerem gewachsen.
Und außerdem war die Reederei Auerbach damals einfach hip. Das war ein ausschlaggebender Punkt.
Aber wenn es nun auf die Schiffe kommt, auf die einzelnen Schiffe, ich glaube insgesamt sind es ja 8, die bestellt wurden, sind das dann Schiffe von jeweils einer Reederei oder sind dann beide Reedereien als Eigner damit an Bord?
Ja, wir sind tatsächlich gemeinsam nach China mit dem Ziel, wir wollen gerne gemeinsam Schiffe bauen, weil Lucius und ich auch in vielerlei Hinsicht nicht nur von der Geschäftsidee her passen, sondern auch dasselbe Produkt gesucht haben. Da macht es einfach Sinn. Und das hat auch tatsächlich einige Anläufe gebraucht, bis wir dann tatsächlich zu dem Punkt kamen, zu sagen, jetzt passiert's, jetzt machen wir es. Und daraus sind ursprünglich dann die ersten 4 Schiffe entstanden, also tatsächlich getrennt, 2 für uns als Reederei Krai, 2 für die Reederei Auerbach. Eine zukünftige Zusammenarbeit haben wir uns mal freigehalten. Da haben wir mal gesagt, wir haben eine enge Kooperative, was auch immer daraus entsteht, entsteht. Und das, was nicht entsteht, entsteht nicht. Und kurz darauf wurden dann auch schon die Optionen jeweils erklärt, sodass wir dann auf jeweils 4 Schiffe kamen. Daraus resultierte dann ja, die aktuell gute Kooperative.
Aber nicht strukturell im Sinne von, beide stehen für jedes Schiff im Vertrag oder
im Dokument? Nein, da sind wir jeder unabhängig. Inzwischen sind es tatsächlich 12 Schiffe, also 8 Schiffe für Auerbach und 4 Schiffe für Krai. Angefangen, wie Daniel gerade sagte, haben wir mit jeder 2+2 und haben dann die Optionen gezogen und uns seinerzeit dann im April, Mai entschieden, nochmal nachzubestellen. Die ursprüngliche Design, und da war wieder die Reederei Krai federführend und auch Georg Krai als das Brain hinter dem ursprünglichen Design hat hier seine Hand mit im Spiel gehabt. Haben wir die ersten 4 Schiffe noch als F500 bestellt, der inzwischen ja auch schon über 30 Mal gebaut wurde, damals in 2012, 2013, 2014 entwickelt. Und dann kam der Gedanke auf, warum nicht um eine Bay verlängern? Man hat das ja häufig im Containerbereich gemacht, klang relativ schnell plausibel. Insofern sind aus den darauf folgenden Schiffen dann längere Schiffe geworden mit einer etwas größeren Krankapazität, die wir F600 XL nennen, weil länger, weil eben entsprechende Krankapazität auch erhöht. Und die Idee kam aus dem Leraner Raum und wir waren sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, sind wir dabei.
Das war ein Stück weit viel, viel simpler und das ist das Charmante daran. Lucius und ich wollten eigentlich mehr Volumenkubik, es sollte größer, doch vielleicht ein anderes Design, und waren uns aber sicher, dass es auch schwierig wird, in China auch ein neues Design immer zu etablieren, ist auch schwierig in China. Und es war tatsächlich relativ simpel. Der Krai kam dann eines Tages in meinem Büro. Ich habe ihm das erzählt, die Probleme, die wir haben, die Lösungen, die wir suchen wollen. Er guckte mich an und sagte dann, mach doch einfach länger. Dann hast du doch das, was du willst. Das funktioniert schon. Und da war das Gespräch auch schon beendet. Und daraus ist es tatsächlich entstanden. Also so simpel war es tatsächlich.
Und die Krankapazität ist aber auch höher jetzt bei den späteren Schiffen. Ja. Also 2x300 oder wie kann man sich das dann vorstellen? Oh.
Die Frage darfst du beantworten, Lucius.
2x350 tatsächlich. Jetzt okay. Kann man sich schnell die Frage stellen, 350 plus 350 ist doch 700 und nicht 600.
Ja.
Wir haben bewusst darauf abgestellt, was man mit dem leeren Schiff in Ballast heben kann, ohne Gegengewichte im Rumpf platzieren zu müssen. Das heißt, das Schiff ist in der Lage, auch im Tandem 700 zu heben. Aber dann bedarf es entsprechender Stabilitätsausgleich im Rumpf.
Also im Kern ist es 2x350 und eigentlich individuell viel fähiger als im Tandem. Das ist, glaube ich, richtig gesagt. Deswegen war die Wahl auch für den 350-Tonnen-Kran ausschlaggebend, zu sagen, individuell 350 Tonnen zu heben, ist auch eine sehr gute Sache. Die 700 schaffen wir, aber ich glaube, am Punkt 1 ist dann auch die Individualität durchaus relevant gewesen für uns.
Und wenn die Schiffe dann nun fahren, wer bringt dann was in diese Zusammenarbeit oder die Kooperative, wie Sie es gesagt haben, ein? Also tauscht man sich da ein bisschen aus, beziehungsweise teilt man das auf, dass der eine das technische, das eine das kommerzielle Management macht, oder macht das dann jeder für sich wieder? Also ist man dann da schon auch getrennt?
Also wir haben die Schiffe gemeinsam auch durchaus vermarktet. Wir sind gemeinsam in den Markt gegangen, vorrangig mit den F600ern, die wir gemeinsam auch platziert haben. Waren damit auch erfolgreich, haben die Schiffe dann verchartert gemeinsam. Und ich glaube, wir treten zukünftig auch immer irgendwie als Duo auf.
Wer nimmt wissend, die denn den Charter?
Immer wissend, dass wir eigentlich denselben Gedanken haben. Von daher vertrauen wir uns da ganz gut. Die Schiffe gehen bei SRL Intermarine auf Charter.
Okay. Und wenn Sie jetzt schon so eng zusammenarbeiten und ja auch schon einige Jahre, wie Sie ja sagen, und wenn man dann auch die Konstruktionsexpertise hat, wäre es ja theoretisch auch eine Option zu sagen, okay, wir machen weiter, aber gucken uns vielleicht nochmal ein anderes Schiffs Design oder eine andere Schiffsgröße an? Also könnte das vielleicht sogar noch weitergehen mit der Zusammenarbeit?
Absolut. Also das ist immer wieder ein Thema, dass wir da nachdenken, was könnte innerhalb eines Segments, das in der Tat inzwischen alt geworden ist. Wir reden von Durchschnittsalter von der Kernflotte von über 17 Jahren mit einem relativ überschaubaren Orderbuch. Das wir uns wünschen würden, dass es so bleibt natürlich. Gleichzeitig denken wir darüber nach, was gibt es eigentlich jenseits von diesen Schiffen, die jetzt zwischen 12.000 und 14.000 Tonnen gerade liegen, noch an Bedarfen nach vorne gehend. Und das geht dann sowohl Richtung etwas kleiner vielleicht als 10 und auch größer oder rund um 20. Aber jetzt nicht plötzlich das, was die Chinesen glauben, machen zu wollen, 60 oder 80.000 Tonnen. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir glauben an diese Trump-Tonnage, die zwischen, ich sag mal, 10 und 20.000 liegt. Und wenn dann ein bisschen was drüber oder drunter bei rauskommt, weil es in einem individuellen Fall Sinn macht, denkbar auf jeden Fall, dass wir da über andere Dinge auch nachdenken.
Wir sind jetzt ja unter uns. Sie können ja jetzt hier exklusiv verkünden, was die nächsten Aufträge sind.
Das würden wir gerne. Aber halten wir das noch für uns? Und B, haben wir es auch noch gar nicht, oder?
Genau, also kann man ganz ehrlich und gerade heraus sein. Es ist ja so, dass wenn man sich im Augenblick die Dynamik in China anschaut, dann gibt es erstaunlich viele, die im Bereich Container weiter bestellen. Für uns in Teilen schwer nachzuvollziehen, aber wir sind natürlich auch keine Experten in dem Markt. Aber es ist immer so, dass wenn man diese Spezialschiffe versucht zu platzieren, man im Wettbewerb steht zu den Commodity-Märkten. Und das ist sowohl im Bulk, im Tanker wie auch im Containerbereich. Die Werften immer sagen, da habe ich aber Economies of Scale, da könnte ich gegebenenfalls auch das gleiche Design nochmal an Dritte verkaufen. In dem Moment, wenn man mit einem eigenen Design um die Ecke kommt, weil man sagt, okay, kommen vielleicht 2 oder 4 Schiffe raus, ist eine Werft auch nicht sofort Feuer und Flamme.
Das ist ja auch so ein bisschen das Risiko oder die Herausforderung für mittelständische Reedereien und mittelständische Unternehmen. Und dann ist das auch vielleicht so ein Hintergrund dafür, dass man sagt, okay, man tut sich zusammen und geht zusammen nach China, weil man dann vielleicht auch einfach mehr Chancen auf Bauslots oder Ähnliches hat?
Absolut. Und das war auch einer der treibenden Gründe, warum wir damals zusammen nach China gegangen sind. Das war uns durchaus bewusst, dass es einfach eine Win-Win-Situation für beide geben wird.
Die Reederei Krai hatte bei der Werft, wo wir bestellt haben, schon gebaut. Also hatte auch schon direkte Erfahrungen gesammelt. Ich kannte sie aus meiner Aktivität als Makler. Diese Werft hat zwischenzeitlich nahezu ausschließlich deutsche Kunden gehabt. Also da waren MPC und Hartmann und Brise. Und man gab sich so ein bisschen die Klinke in die Hand, was natürlich auch schön ist, weil man dann auch da in einem offenen Austausch abfragen konnte, wie sind die Qualitätsstandards, läuft's und so weiter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, diese Kooperation hat an so vielen Stellen echten Mehrwert gebracht und ist auch so ein Beispiel dafür, wie sich eine Schifffahrt weiterentwickelt hat, finde ich, weil man einfach sagt, wir verlieren nicht dadurch, dass wir mal einmal das Sakko aufmachen und zeigen, was wir in der Westentasche sitzen haben. Wir haben einfach durch das Volumen eine ganz andere Möglichkeit, mit der Werft im Details auch zu verhandeln. Wir können abwechselnd rüberfliegen und da muss nicht immer jeder dabei sein. Das Vertrauen ist so da, dass man im Grunde sagt, wer dann den Shop-Test in Korea abnimmt, ist egal, Hauptsache jemand ist da.
Ich glaube, da sind wir beide auch im Vergleich zu der alten Garde, hat sich da in der Schifffahrt auch viel getan. Also das gezielte Suchen nach Kooperativen war ja früher gar nicht unbedingt gewollt oder gesucht. Wir vertreten aber total die Meinung, dass es sinnvoll ist, das einfach zu machen, weil wir Gott sei Dank keine Raketenwissenschaft betreiben. Das muss man ja auch sagen. Wir bauen Schiffe. Und wenn wir dann auch dieselbe Tonnage suchen, ist die Kooperative einfach sinnvoll nach vorne weg.
Das ist auch der Hintergrund meiner Frage gewesen. Es ist ja eher ungewöhnlich, dass zwei Tramp-Räder, die ja prinzipiell auch miteinander im Wettbewerb stehen können, gemeinsam nach China oder wo auch immer hingehen und sagen, okay, wir möchten hier gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und das ist dann vielleicht auch aber auch eine Frage der Zeit. Da würde ich Ihnen recht geben. Das war früher wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich.
Aber man sieht es heute ja auch häufiger. Also wir sind nicht die Einzigen, die kooperativ unterwegs sind. Da gibt es ja durchaus auch andere Beispiele in Indien, Kollegen hier aus Deutschland, die da unterwegs sind.
Bei uns ist Max inzwischen auch mit an Bord. Also genau. Es sind ja sogar drei Reedereien, die da zusammen arbeiten. Auch das war ein Gewinn, diese zusätzliche Expertise mit an Bord zu holen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen, hat in China schon Dinge erlebt und kommt natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten dann. Und solange man an der Stelle nicht das Gefühl hat, dass dieses Wettbewerbsthema zum Problem wird, und auch da, das ist der nächste Schritt. Also in dem Moment, als wir angefangen haben zu vermarkten, haben wir eben auch ganz transparent und offen gesagt, lass uns dann zusammengehen, bevor wir jetzt hier uns ausspielen lassen. Und dann sehen wir auch den Charterer nicht als Gegner. Also auch dieses Thema, jetzt für 2 Jahre ein Schiff wegzugeben, bedeutet, dass man auch da partnerschaftlich mit den Charterern zusammensitzen und agieren möchte. Und ich glaube, das wird uns gut gelingen.
Man sieht es ja auch in meinem Poloshirt heute. Also es ist ja nicht nur, dass wir es betreiben, sondern auch nach außen zeigen.
Ich muss ganz kurz für die Hörer, die uns nicht sehen können, sagen, da ist sowohl das Logo von der Reederei Auerbach als auch von der Reederei Krai und von Max Shipping aus Hamburg auf dem Poloshirt zu sehen.
Hat Gründe, warum ich das heute trage.
Vielleicht kommt ja noch weitere
Logos. Er trägt es auch sonst.
Vielleicht kommen ja noch weitere Logos dazu. Sind sie da prinzipiell offen? Also könnte sich noch jemand melden oder wird es irgendwann einfach auch zu viel? Also um das zu koordinieren.
Ich glaube, eine prinzipielle Offenheit ist da. Am Ende geht es dann um die Frage,
was passt und was nicht.
Ja, genau. Es passt nicht immer und überall. Daniel sagte gerade, es gibt vergleichbare Beispiele. Jetzt ist in Indien die Reederei Carsten Reeder, die dann mit Delft und Forest Wave zusammenarbeitet, auch in einem gemeinsamen Projekt, das, soweit wir hören, sehr gut läuft. Also ich finde das faszinierend und toll. Ich glaube, das ist der richtige Weg, weil man da dann in überschaubarer Größe als Reederei einfach die Möglichkeit hat, vor Ort was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Weil wir sind nicht MSC und CR, die dann sagen, hier, ich übernehme mal die Werft und baue die nächsten 10.000, 13.000 Toy-Schiffe. Und dann muss man halt gucken, wie man am besten klarkommt.
Jetzt haben Sie beide, also jeweils einmal Indien angesprochen. Jetzt muss ich dann noch mal ganz kurz nachhaken, weil gerade vielleicht auch, Sie haben eben schon gesagt, vielleicht etwas kleinere Schiffe als die 12.000er. Und dann sind ja mittlerweile einige Reeder, die in diesen Coaster- oder Shortsea-Segmenten nach Indien gegangen sind, auch deutsche Reeder. Ist das für Sie auch eine Option? Sie waren jetzt in China und Sie kennen sich auch in China aus, aber ist sowas vielleicht eine Option, dann nach Indien zu gehen, weil da vielleicht die Werftkapazitäten auch ausreichen, aber auch Plätze zur Verfügung stehen unter Umständen?
Also Indien ist natürlich eine Option, wie auch durchaus andere Länder. Indien ist jetzt das Land, wo man tatsächlich als erstes hinschauen würde, wenn man nicht nach China gehen möchte. Man muss aber auch sagen, die Kapazitäten in Indien sind sehr limitiert. Also ja, wir sehen da Projekte, aber wir reden über eine Handvoll Werften in Indien, die diese Schiffe in dem Standard bauen können. Da sind wir schon fast an der Grenze. Also da ist es nicht so, dass wir da hingehen können und sagen, Mensch, wir würden gerne nochmal 8 Schiffe von diesem Typ bestellen. Da muss man dann auch erstmal die Slots finden. Indien ist immer noch mutig, das muss man auch wissen. Da muss man gut aufgestellt sein. Das sollte man auch nicht weglügen. Man kann da gut bauen, aber es beginnt auch gerade erst wieder.
Das ist eine Pionierleistung, die absolut, da deutsche Reedereien absolut gerade betreiben. Und also Chapeau, finde ich. Und ist auch das, was wir denen sagen. Finde toll, dass die diesen Weg gehen, weil es bedarf dann am Ende auch Alternativen zu China nach vorne gehend, aus vielerlei Gründen, ob das jetzt globalpolitische sind oder also die Dominanz, die China da aufgebaut hat über das letzte Jahrzehnt, die ist bestenfalls, wird die wieder reduziert über Zeit.
Wenn die Schiffe dann nun jetzt kommen, so nach und nach, wie werden Sie die denn dann in Ihre jeweilige Flottenstrategie integrieren? Also die Frage geht natürlich an beide, logischerweise. Also alte Schiffe raus oder nur die neuen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was bedeuten diese Schiffe denn für die Flotten?
Ja, es ist natürlich ganz klassisch bei uns auch eine Flottenerneuerung. Wir haben von gerade in den Krisenjahren viel Austausch durch Secondhand betrieben als Reederei. Das haben wir dann 2020 für uns erkannt, dass das Segment ist einfach geschlossen. Wir wollen uns wieder auf Neubauten konzentrieren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 9 Schiffe bei der Reederei. Und da war uns klar, wir müssen, der nächste Schritt muss sein, Neubauten zu platzieren, um ganz, ganz normal und die Flotte zu erneuern. Alte Schiffe werden abverkauft, die Altonnage geht. Das haben wir im letzten Jahr ja auch. Nee, dieses Jahr war es, Entschuldigung, das war gar nicht letztes Jahr.
Sowohl als auch.
Wir haben in diesem Jahr schon angefangen, Schiffe abzuverkaufen. Die ersten Neubauten kommen jetzt rein und das soll auch der Weg nach vorne sein. Also es ist nicht beendet. Wir sind in der Tat immer noch auf der Suche nach dem nächsten Projekt als Reederei selbst. Es ist schwierig, aber wir sind guter Dinge, dass wir hoffentlich ganz bald dann auch ein weiteres Projekt platzieren können, um dann irgendwann 2026, 2027, mittlerweile ja 2028 dann die Flottenerneuerung gänzlich abschließen können. Und dann ist auch der Rest der Altonnage bei uns abverkauft.
Wie viel Altonnage ist denn noch da? Also wie viele Schiffe sind jetzt im Moment noch in der Flotte?
Wir haben aktuell 4 Schiffe in der Flotte plus dem einen Neubau. Die BBC Felix ist gerade in Dienst gegangen. Das bleibt auch erstmal so. Wir werden dieses Jahr nichts mehr abverkaufen, im nächsten Jahr wahrscheinlich auch noch nicht. Aber bei uns in der Reederei gilt grundsätzlich, den 4. Klasse-Lauf machen wir nicht. Das ist so eine Grundphilosophie, die wir vertreten. Und somit stirbt die Flotte automatisch in den nächsten 3 bis 4 Jahren aus. Das ist so. Also die Altonnage ist dann auch 15, 16 Jahre alt. Und dann passiert das auch so.
Dann könnte man sie ja auch verschrotten.
Das könnte man.
Wenn es sich lohnen würde. Oder was ist das Aber?
Ja, der Stahlpreis ist natürlich hoch, aber ich würde davon ausgehen, dass man deutlich bessere Preise bekommt, um sie im Verkauf. Also wenn man sich aktuell anschaut, so was Secondhand-Schiffe in unserem Sektor, in dem wir einen Undersupply weiterhin haben, den Tisch wechseln, es sind fast keine zu haben. Also es ist wirklich schwierig, überhaupt ein Secondhand-Projekt zu entwickeln. Und wenn mal eins da ist, was jetzt gerade 8 Wochen her, dann ist an einem Tag sind dann 7 Käufer, die auf die Schiffe schwärmen und dann 2 Stunden später outright waving inspection anbieten. Also es ist zurzeit, das muss ja nicht so sein in 2, 3 Jahren, aber wenn man sich so die mit den Experten in unserem Markt unterhält, gehen die meisten davon aus, dass wir im Augenblick eine sehr solide Seitwärtsbewegung haben. Es ist ja recht wenig Volatilität in den letzten 2 Jahren gewesen, was gut ist für die Marktteilnehmer. Und dann müsste es so sein, dass man für ein Secondhand-Schiff mit 17, 18, 19 Jahre alt deutlich mehr bekommt als fürs Verschrotten. Und die Schiffe haben dann auch noch eine Daseinsberechtigung. Absolut. In einem Sekundärmarkt. Also das ist ja so ein bisschen das, was immer spannend ist bei uns. Die verschwinden dann häufig aus dem Primärmarkt, sind gar keine direkten Wettbewerber mehr, weil die in lokale Märkte, Südostasien etc. eingesetzt werden. Aber die können danach noch wunderbar weiter traden.
Jetzt haben wir gehört, wie es bei Krai aussieht. Wie sieht es denn bei Aerobauch aus? Also wie viele Schiffe sind das jetzt im Moment? Und
bei uns ist das gar nicht so schwierig.
Na dann mal los.
Wir haben alles abverkauft in 21, 22. Sind von damals 20 Schiffen in der Bereederung auf 2 runter. Dazu haben wir ja das Team auch verkauft. Sind von 25 Leuten auf 1 Mitarbeiter runter. Und dann stellt sich die Frage, Quo Vadis, klassisch. Mhm. Und da ich jetzt keine Ambitionen hatte, die Würstchenbude an der Alster aufzumachen, war schon klar, es wird maritim bleiben. Aber wir haben uns tatsächlich mal ein halbes Jahr Zeit genommen, zu überlegen, muss es MPP sein? Und zwar ganz bewusst, weil natürlich man irgendwann auch betriebsblind wird, wenn man 15 Jahre in dem Sektor ist. Mit Matthias Brasch ist ein neuer Partner an Bord gekommen, dessen Erfahrungen im Bereich Container und Tanker unterwegs waren. Dann haben wir uns Chemical Tanker, wir haben uns LNG, wir haben uns diverse Sachen angeguckt, Deep Dive gemacht und haben festgestellt, Multipurpose hat die interessantesten, darf man eigentlich gar nicht so laut sagen.
Ich habe es gleich gesagt, aber die wollten unbedingt den Deep Dive machen.
Ja, also es sind die interessantesten Fundamentaldaten und dann haben wir uns entschieden, die Neubauten zu machen. Und um Ihre Frage zu beantworten, ein Schiff in der Flotte, das haben wir von damals, also wir hatten letztes Jahr noch eins verkauft, das ist noch eins von den alten F-Typen in der Flotte. Und das erste Neubauschiff kommt jetzt vor Jahreswechsel. Das ist die besagte Sophie.
Was müsste denn passieren, damit zumindest Auerbach sagt, okay, wir gehen doch in ein anderes Segment? Nur die Fundamentaldaten oder?
Wir haben uns tatsächlich entschlossen, weil das war ja damals 2010 bis 2022 auch schon Maßgabe. Wir sind nicht als Opportunisten unterwegs, die Assets kaufen, je nachdem, wie die Marktentwicklung gerade sind, sondern sehen uns ganz klar als Marktteilnehmer im Schwergutsegment. Wir haben einmal das halbe Jahr uns Zeit genommen. Aber wenn es am Ende dann Chemical Tanker geworden wären, hätten wir gesagt, wir fokussieren auf Chemical Tanker. Da gibt es viele, die uns anschauen und sagen, aber warum? Also es gibt ja durchaus andere Ansätze, hier in Hamburg auch, sehr erfolgreiche Läden, die eher opportunistisch drauf gucken, diversifizieren und sagen, oh, aber im MPP-Sektor ist doch immer ganz wenig Schwankung und Volatilität und die Amplitude und wir sind davon überzeugt, dass es einen Mehrwert hat, als Recognized Player in einem Markt unterwegs zu sein, global die Leute zu kennen, eng mit denen zu sein. Das, was wir vorhin besprochen haben, Partnerschaften nicht nur im Bereich Reederei, sondern auch mit Befrachtern, mit Endkunden zu haben. Insofern wird das bei uns, ist das kein Thema.
Sieht das denn der Finanzmarkt, zumindest in Gesprächen mit Ihnen auch so, dass das ein Markt ist, der interessant ist und der es wo es sich lohnt zu investieren, weil die Schiffe werden Sie ja wahrscheinlich nicht aus der Portokasse bezahlt haben.
Da sind wir ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Wir sind tatsächlich eher bei uns in der Reederei ein ganz treuer Gesellschafterkreis, die seit eh und je im MPP-Markt unterwegs sind. Wir haben den Blick quasi gar nicht über den Tellerrand gewagt, sondern wir haben von Anfang an immer gesagt, wir sind das, was wir sind. Und dem sind wir immer treu geblieben. Den großen Blick hinaus, wie die Finanzwelt es dann separat sieht, das haben wir auch in einem relativ kleinen Rahmen abgesteckt. Also wir arbeiten doch sehr regional auch mit unseren Banken zusammen. Und das hat gut funktioniert bis dato. Aber vielleicht zieht uns dann Lucius mit in die große Welt vielleicht noch.
Mal schauen, ob wir uns den ganz so groß ist die Welt nicht, weil die erste Antwort zu der Frage ist, dass nach wie vor da auch eine gewisse Skepsis herrscht, weil es ein vergleichbar intransparenter Markt ist. Also gerade auf der Demand-Seite, Supply lässt sich sehr, sehr schnell erschließen. Aber die Demand-Seite ist so vielfältig und relativ schwer zu prognostizieren. Deswegen haben auch Analysehäuser große Probleme damit, zu sagen, wo gehen wir da eigentlich hin, nach vorne gehen. Und das führt dazu, dass wir so ein bisschen einen Natural Barrier of Entry haben, den ich herrlich finde, weil Private Equity das nicht so gerne mag, wenn die nicht irgendwelche Indizes sehen und sagen, okay, aber Commodity-Preise so und so und hier haben wir Forward-Spreads und das und das. Das gibt's bei uns alles nicht. Das ist noch sehr hands-on Business, das sehr partnerschaftlich abläuft, was aber auch dazu führt, dass eher Insider das machen. Having said that, wir haben anders als die Reederei Krei, das sagte Daniel gerade, sind wir ein bisschen ausgeschwärmt und haben gesagt, wie sieht's denn aus, und haben Teile der Neubauten mit auf dem norwegischen Kapitalmarkt platziert. Das war ein Experiment, weil das auch nicht so ist, dass man sagen muss, die springen sofort. Das ist auch eher commodity-based das meiste. Und wir haben gedacht, lass es uns mal ausprobieren. Haben da mit Fernlies einen tollen Partner an der Seite gehabt und haben sehr erfahrene, gute Investorenbasis, Unternehmer letztlich an die Seite gestellt bekommen. Also ich bin der Meinung, das war damals auch die Gründungsidee, dass man weder auf Retail setzen sollte, noch auf institutionelles Kapital, weil das sich mit den Schifffahrtszyklen nicht verträgt. Aber wenn man sophisticated Family Money hat, wo man sagt, man guckt unternehmerisch nach vorne, man macht das gemeinsam, dann kann das eine sehr fruchtbare Partnerschaft sein.
So wie Auerbach zumindest in meiner Erinnerung ja auch prinzipiell angefangen hat.
Und immer noch weitermacht.
Aber innerhalb der MPP-Schifffahrt zu sagen, okay, man guckt sich nochmal ein anderes Teilsegment an, also sei es nun Super Heavy Lift oder andere Teile der MPP-Schifffahrt, ist das zumindest eine Option oder bleiben Sie beim Workhorse?
Herr Lucius sagte das gerade schon ganz gut. Es gibt natürlich unterschiedliche Größensegmente, die wir durchaus uns begucken, angefangen von 8000 Tonnen, kleineren MPP-Einheiten, Near Coast Project Carrier, wie man auch durchaus sagt, oder größere Einheiten bis zu 22.000 Tonnen MPPler. Ob wir als Reederei tatsächlich in den Super Heavy Lift Bereich gehen würden, das vermag ich zu bezweifeln. Ausschließen würde ich das nie. Mhm. Das kommt immer sicherlich auch auf die Grunddaten des Projektes an, die Partner, die man da mit involviert hat. Dann würde man sich das sicherlich angucken. Also Angst haben wir davor nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sind sicherlich, wie meine liebe Kollegin und Geschäftspartnerin Frau Hille jetzt sagen würde, wir bleiben doch bei unseren Leisten. Und das ist auch gut. Das ist auch gut, dass sie das sagt. Sind wir doch immer irgendwo in diesem Segment durchaus gefangen, ja.
Heißt aber auch, die letzten Jahre ist es sowohl um die Reederei Auerbach als auch um die Reederei Krei ein bisschen ruhiger geworden, in der Außendarstellung, sage ich jetzt mal. Aber nun geht es ja wieder los. Wir werden auch in Zukunft noch sowohl die Reederei Krei als auch die Reederei Auerbach als eigenständige Unternehmen im Markt sehen. Also die Zusammenarbeit könnte nicht irgendwann mal heißen, okay, wir gehen zusammen, also so richtig zusammen.
Nein. Also wenn wir irgendwann mit jemandem zusammengehen sollten, was ich kategorisch ausschließe, dann wäre es sicherlich Lucius.
Das ist sehr nett.
Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt dann auf gar keinen Fall mit Auerbach.
Ja, das wäre gut, genau.
Okay, okay. Heißt aber ja auch, wenn ich da nochmal so einen Strich drunter machen kann, es kann durchaus sein, dass auch in Zukunft nochmal weitere Neubauprojekte oder Schiffsprojekte kommen und wir da noch ein bisschen drauf warten dürfen werden.
Absolut. Uns wird man hoffentlich noch lange sehen und hören im Markt.
Und wir werden es immer wieder gemeinsam eruieren und das muss am Ende müssen die Rahmenparameter passen. Aber ja, ist denkbar, dass wir nach vorne gehen und auch noch weiter was zusammen machen.
Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen länger sprechen, aber so langsam läuft uns die Zeit davon. Deswegen würde ich sagen, für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Bunk und Herr Grenzemann, für das interessante Gespräch.
Danke, dass wir hier sein durften.
Herzlichen Dank.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.